Sonntagsjournal. Dazu darf ich Sie begrüßen. Mein Name ist Stefanie Leodolter und folgende Themen haben wir heute für Sie. Nachdem NEOS Gründungsmitglied Veit Dengler aus der Partei ausgeschlossen worden und es auch in anderen Parteien zu Personalveränderungen gekommen ist, stellen sich ein paar Fragen auch nach der Stabilität und Ausrichtung der Bundesregierung. Die wollen wir mit dem Politologen Peter Filzmaier besprechen. Die Angriffe zwischen dem Iran und den USA halten an, nehmen sogar wieder Fahrt auf. Wie ist die Lage in der Straße von Hormus? Auch dazu ein Gespräch, diesmal mit WIFO-Ökonom Harald Oberhofer. Wie geht's bei Volkswagen weiter, nachdem es erst kürzlich geheißen hat, dass zigtausende Arbeitsplätze und einige Werksschließungen bevorstünden, die jetzt laut VW-Chef nicht mehr der Weisheit letzter Schluss sein sollen? Menschen, die an MECFS leiden, wird das Leben durch Begutachtung oftmals zusätzlich schwerer gemacht. Auch dazu ein Gespräch mit der Behindertenanwältin Christine Steger. Und dann schauen wir noch nach Rom und zu einer spektakulären Aufführung von AIDA. Das Wetter bringt viel Sonne und mancherorts auch wieder Hitze. Den Anfang machen die NEOS. Da schlägt ein Parteiausschluss weiter hohe Wellen. Am Freitagabend ist Gründungsmitglied Veit Dengler aus dem Club und aus der Partei ausgeschlossen worden. Er hat sich in den letzten Monaten immer wieder recht kritisch gegenüber der eigenen Partei geäußert. Im Februar hat er die Regierungsbeteiligung der NEOS öffentlich für einen Fehler gehalten. Am Freitag rebelliert er gegen Teile des Budgets. Als er die daraufhin angesetzte Clubsitzung aufzeichnet, wird er rausgeworfen. Jetzt ist Dengler wilder Abgeordneter im Parlament. Seine Kritik an der Partei führt aber immer noch zu Diskussionen. Viktoria Waldecker.
Veit Dengler muss gehen. Er nutzt das für eine harte Abrechnung mit den NEOS. Die Partei, die er einst mitgegründet hat, werde von Parteichefin Berthe Meindl-Reisinger autoritär geführt, wirft er ihr vor.
Ja, ich glaube, dass diese Partei leider unter Berthe Meindl-Reisinger ihre Diskussionskultur verloren hat. Es ist keine Diskussion erwünscht, keine Kritik erwünscht, wenn dann nur ganz streng intern, ja nicht nach außen.
Die NEOS würden hierarchisch geführt, wie auch die anderen Parteien. Harte Worte für die NEOS, die sich selbst als besonders offen und transparent bezeichnen und in der Vergangenheit immer stolz darauf waren, Themen auszustreiten. Das sei in den letzten Monaten immer weniger geworden, sagen auch andere kritische Stimmen hinter vorgehaltener Hand. Der Preis einer Regierungsbeteiligung. In Brüssel am Rande des Außenministertreffens wird Parteichefin Berthe Meindl-Reisinger heute auf die Kritik an ihrem Führungsstil angesprochen.
Veit Dengler wirft Ihnen nach dem Ausschluss einen autoritären Führungsstil vor. Stimmt das? Die NEOS waren ja immer die Partei, die Meinungen sehr offen ausgestritten haben. Ist das jetzt vorbei?
Genau das tun wir. Wir sind eine liberale Partei und wir lieben leidenschaftlich sogar die Debatte. Und das tun wir und das ist auch wichtig und richtig. Mir ist das auch immer wichtig, diese Räume zu haben. Zu dieser Debatte braucht es immer Offenheit. Und für Offenheit braucht es Vertrauen. Und ein Abgeordneter hat dieses Vertrauen gebrochen.
Meindl-Reisinger verteidigt also den Rausschmiss von Dengler. In den letzten Jahren und Monaten haben NEOS aber immer wieder kritische Stimmen verloren, wie die Abgeordneten Gerald Loacker und Stefanie Crisper. Auch sie haben bei ihrem Abgang Kritik und Frust an den NEOS geäußert. Mit Veit Dengler gibt's jetzt einen lauten Kritiker weniger. Auch der zweite Gründervater Matthias Stolz ist nicht mehr aktiv. Was bleibt also von den NEOS der Gründungszeit? Dazu meint Meindl-Reisinger.
Ich bedauere das, weil er natürlich einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Als Impulsgeber bei der Gründung, wie viele andere auch. Aber ja, er war ein wesentlicher Impulsgeber.
Alles andere sei bereits gesagt worden, glaubt die NEOS-Chefin. Viele andere bei den NEOS sind heute auf Tauchstation und wollen kein Interview geben. Intern gibt es aber offenbar noch Redebedarf. Heute Abend lädt die Partei ihre Mitglieder zum Online-Format Frag Duxi ein. Da steht Generalsekretär Douglas Hoyos Rede und Antwort. Auch Parteichefin Meindl-Reisinger und Clubobmann Yannick Schetti werden dabei sein. Wohl auch, um herauszufinden, wie die NEOS-Basis den schnellen Rausschmiss von einem der Gründerväter sieht.
Und wir wollen Peter Filzmaier fragen, wie er diese Lage einschätzt. Herzlich willkommen im Mittagsjournal.
Danke für die Einladung.
Herr Professor Filzmaier, der geschasste Veit Dengler beschreibt die NEOS als zunehmend autoritär. Die Parteichefin sieht das gar nicht so, haben wir gehört. Das ist wenig überraschend. Wie sehen Sie es denn? Beobachten Sie das auch?
Selbstverständlich haben auch die NEOS wie alle Parteien eine Parteilinie und hat die Parteispitze die Erwartungshaltung, dass diese auch mehr oder weniger eingehalten wird. Und das bezieht sich jetzt nicht auf das Partei- oder Wahlprogramm, sondern auf das realpolitische Verhalten der Nationalratsabgeordneten, das nicht diametral zum Verhalten der Regierungsmitglieder sein sollte, trotz freien Mandats und trotz Verzichts der NEOS auf einen sogenannten Clubzwang. Aber unabhängig vom Fall Denker stellt sich eine Grundsatz- und Gretchenfrage für die NEOS. Es ist klar, dass man als Regierungspartei zu Kompromissen gezwungen ist. Es gab noch nie eine Regierungspartei, die ihr Partei- oder Wahlprogramm 1:1 umgesetzt hat. Aber die erst 2012 gegründeten NEOS und 2013 erstmals Kandidierenden haben so weitreichende Reformansprüche in der Opposition gehabt, dass die Gretchenfrage ist, was bleibt eigentlich über?
Sie sprechen es an, die NEOS sind zwar noch eine vergleichsweise junge Partei, aber doch schon lange genug auch in diesem Parteiensystem unterwegs. Ist es diesem System so ein bisschen immanent, möchte man fast sagen, dass man irgendwie unausweichlich abgerieben wird sozusagen und autoritäre Züge annimmt, Stichwort Clubzwang und Koalitionsdisziplin?
Ja, das ist erforderlich, dass man sich hier anpasst, denn einerseits haben wir zwar den Artikel 56 der Bundesverfassung, der garantiert das freie Mandat. Jeder und jede einzelne Abgeordnete soll völlig unbeeinflusst von externen Interventionen, Parteilinien oder sonst was entscheiden. Aber um überhaupt Abgeordnete zu werden, muss ich auf der Parteiliste kandidieren. Wenn ich da nicht draufstehe, kann ich nicht einmal einen Vorzugsstimmenwahlkampf führen. Und das zweite System, immer Faktor, der Parteilinien erzwingt, ist die Parteienförderung. Die hat man vor einigen Jahren umgestellt, dass es keine großen Parteispenden mehr geben darf. Das heißt, umso mehr ist man auf die staatlichen Mittel angewiesen, die NEOS noch mehr, weil sie als kleine Partei kaum Mitgliedsbeiträge oder sonstige Einkünfte haben. Und das erzwingt natürlich auch eine Treue zur Partei, weil der Herr Dengler ist jetzt unabhängiger Abgeordneter. Den Begriff wild, den lehnt er ab, aber als freier Abgeordneter ist man vogelfrei, hat wenig Möglichkeiten. Mit einer neuen Parteigründung würde er sich schwer tun. Deshalb passen viele sich an.
Sie haben die NEOS schon als Reformpartei angesprochen. So sind sie angetreten. Jetzt werden sie eben immer stärker. Irgendwie passen sie sich an. Was ist denn noch über von der freiheitsliebenden und liberalen NEOS-Partei?
Bei der Parteienförderung wenig. Da hat Dengler schon einen Punkt. Da war man früher für die Halbierung und jetzt ist man schon stolz darauf, dass sie nicht an die Inflationsrate angepasst wird. Aber es gibt sehr viele Bereiche, insbesondere auch in der sogenannten Reformpartnerschaft von Bund, Ländern und Gemeinden. Da waren ja die NEOS mit dem Anspruch zunächst da, dass die Bundesländer, wenn schon nicht ganz abgeschafft werden, aber doch weitestgehend in ihren Kompetenzen eingeschränkt werden. Es gab soeben Verhandlungen. Da gab es zumindest Signale der Länder, dass die gesamten Gesundheitskompetenzen zum Bund wandern. Aber da hätten die Länder dann ein bisschen was bei den Bildungskompetenzen gewollt. NEOS ist das Thema bildungswichtig. Sie stellen auch den Schul- und Unterrichtsminister. Da waren Sie dagegen. Und überhaupt stelle ich mir das schwierig vor in einer Verhandlungssituation, wenn der eine den anderen, also die NEOS, die Bundesländer am liebsten abschaffen würde. Wie soll man da dann konstruktiv verhandeln?
Apropos Reformen. Eine dringende und wichtige und große, in der nichts weitergeht, ist die Wehrdienstreform. Die ist jetzt mehr oder weniger in den Sommermonaten versteckt worden, kann man fast sagen. Sind die NEOS da als kleinster Koalitionspartner bei diesem großen Thema auch der größte Bremsklotz?
Die NEOS haben beim Thema Bundesheerreform zumindest das Dilemma, dass es der übliche Kompromiss nicht tut. ÖVP und SPÖ mögen miteinander verhandeln, wie viele Monate müssen Grundwehrdiener beim Heer sein und was gibt's dann noch drauf. Die NEOS haben ein Berufsheer als ursprüngliches Ziel gehabt. Sie sind als einzige bereit, über einen NATO-Beitritt und auch viel weitgehender über ein europäisches Verteidigungssystem zumindest zu diskutieren. Das hat mit den jetzigen Kompromissverhandlungen nichts mehr zu tun, egal was sie dann und wem sie zustimmen, es wird ziemlich weit weg von ihrer Parteiposition sein. Oder aber die Alternative ist nur, sie blockieren alles, dann würden sie aber früher oder später die Koalition sprengen.
Veit Denkler ist ja nicht die einzige Personalentscheidung, die es jüngst gegeben hat in der Bundesregierung. Die ÖVP hat den Generalsekretär ausgetauscht. Diese Abgänge, ob jetzt freiwillig oder auch nicht, kommen die zufällig jetzt oder auch schon mit Blick in Richtung Landtagswahlen nächstes Jahr Tirol, Oberösterreich zum Beispiel?
Man muss den Fall Marchetti, den zurückgetretenen Generalsekretär der ÖVP, und den Fall Dengler unterscheiden. Der Fall Marchetti war offensichtlich geplant. Da hat man ja nicht zufällig sich im Kämmerchen überlegt an einem Abend, der könnte zurücktreten, und am nächsten Abend denke ich mal nach, wer folgt ihm dann als Nächster. Sondern da ging es darum, das jetzt am Beginn des Sommers zu platzieren. Im Herbst ist das Thema erledigt, und wenn eben der Reigen der Landtagswahlen wieder beginnt, wie aber auch 2028 eine Präsidentschaftswahl haben, dann musste man jetzt wechseln. Beim Fall Dengler kann man glaubhaft sagen, die Neos wussten vorher nichts davon, welche Eigendynamik das annimmt. Der mag schon vorher keine ganz einfache Person im Club gewesen sein, aber das hat eine Eigendynamik bekommen.
Und auf die Wahlen geschaut, da lief es ja zuletzt für die Neos jetzt nicht ganz optimal.
Die Neos haben ein Problem, das ist nicht die nächste Nationalratswahl, obwohl sie da in den Umfragen immer ein Stück weniger Stimmenprozente prognostiziert bekommen, sondern es beginnen eben 5 Landtagswahlen. Man ist da jetzt schon von diesen 5 Wahlen ab 2027 in Salzburg und in Kärnten gar nicht im Landtag. Und in Oberösterreich, in Tirol und in Niederösterreich kann man sich nicht sicher sein. Es ist unterschiedlich schwierig. Es gibt mal 4, mal 5% Mindestklausel, um überhaupt hineinzukommen in den Landtag, nur wenn sie in Oberösterreich zwar nur 4% sind und die Neos hatten 4,2% bei der letzten Wahl, na dann wird's haarig.
Peter Filzmaier war das, Politologe, mit einer Einschätzung über die Personalrochaden, die wir in jüngster Zeit und vor allem bei den Neos beobachten haben können. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Wir bleiben noch bei der Bundesregierung, kommen aber zu einer höchstpersönlichen Meldung, die uns heute Vormittag erreicht hat. Finanzminister Markus Marterbauer hat von sich aus eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er schreibt von der Diagnose eines Lymphoms und einer jetzt mehrere Monate dauernden Therapie. Seiner Funktion als Finanzminister will Markus Marterbauer jedenfalls weiter nachkommen, wie uns Peter Daser berichtet.
Es war eine kurze Mitteilung, die Finanzminister Markus Marterbauer heute an Medienvertreter geschickt hat. Er schreibt darin von der Diagnose eines Lymphoms. Darunter versteht man im Allgemeinen bösartige Tumoren des lymphatischen Systems. Der umgangssprachliche Begriff ist Lymphdrüsenkrebs. Marterbauer schreibt, in Österreich würden über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose leben. Seit kurzem sei er einer davon. Er werde ab heute im AKH in Wien gegen die Krankheit behandelt. Die Therapie werde in den kommenden 3 Monaten stattfinden. Beim behandelnden Arzt und seinem Termin fühle er sich hervorragend aufgehoben und betreut. Jedenfalls will der Finanzminister weiter im Amt bleiben und schreibt, die Therapieeinheiten würden zusätzliche Termine in seinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen. Die Behandlung werde aber so geplant, dass er seiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister des Landes voll nachkommen werde. Markus Marterbauer ist 1965 geboren. Als Finanzminister ist er maßgeblich zuständig für die Sanierung der Staatsfinanzen. Erst am vergangenen Freitag wurde im Nationalrat das von ihm ausgearbeitete Doppelbudget beschlossen. Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen kamen vor kurzem auch Genesungswünsche. Der Bundespräsident lobt die Transparenz, also dass Marterbauer seine Diagnose selbst öffentlich gemacht hat. Das erfordere viel Mut. Er wünsche dem Minister Kraft, Zuversicht und gute Genesung.
Das wünschen wir auch und verlassen somit das Inland. Am Wochenende haben die USA und der Iran wieder Ziele über den gesamten Nahen Osten verteilt angegriffen. Sie erklären jeweils, dass sie die Straße von Hormus kontrollieren würden. Die schmale Einfahrt am Persischen Golf ist ja seit Beginn des Kriegs von Störungen der Schifffahrt betroffen. An sich würden wir uns der Mitte des 60-tägigen Zeitraums eines Interimsabkommens annähern. In dieser Zeit hätte es Gespräche geben sollen über ein dauerhaftes Ende des Kriegs. Derzeit ist es aber schwer vorstellbar, wie sich das ausgehen soll. Unsere Korrespondentin Rosa Lahn berichtet.
Aus dem iranischen Außenministerium heißt es, solange die Vereinigten Staaten ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, wird auch der Iran seine Verpflichtungen nicht erfüllen. Niemand könne dem Iran vorwerfen, seine Verpflichtungen gebrochen zu haben. Alles sei gut dokumentiert und zu belegen. Die Straße von Hormuz müsse in iranischer Hand bleiben. Ali Vayez, Iran-Projektleiter des Thinktanks International Crisis Group, meint, es sei unausweichlich gewesen, dass es wieder zu Aggressionen kommt. Weil der Text der Absichtserklärung so ungenau ist, dass beide Seiten zwangsläufig ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt laufend Gespräche über Vermittler. Sollte es auch wieder zu direkten Gesprächen kommen, so werden die sich erstmal um die Wiederherstellung des Rahmenabkommens drehen.
Selbst wenn das Rahmenabkommen wieder in Kraft ist, wird die dringendste Frage die Zukunft der Straße von Hormuz sein. Denn das 60-Tage-Fenster, in dem der Iran keine Gebühren einhebt, ist nicht verlängerbar. Der Zeitrahmen für ein Atomabkommen könnte verlängert werden, aber nicht jene Zeit, in der sich der Iran verpflichtet hat, keine Gebühren zu verlangen.
Die Revolutionsgarden, die an den Machthebeln sitzen, wissen, was in einer Auseinandersetzung mit den USA zu tun ist. Aus ihrer Sicht hat der eindeutig unterlegene Iran die, Zitat, arrogante Weltmacht USA entthront. Doch wie könnte dauerhafter Frieden aussehen? Wie könnte sich ein Regime positionieren, dessen Selbstverständnis seit bald 5 Jahrzehnten anti-imperialistisch, anti-israelisch, anti-amerikanisch ist? Bei Frieden und einer Öffnung gegenüber dem Westen. Ali Vaez, Iran-Projektleiter des Thinktanks International Crisis Group, meint, das sei sehr schwer vorstellbar.
At this point, there is no reason for them to.
Momentan gibt es keinen Grund, diesen strategischen Kurswechsel auch nur in Betracht zu ziehen, da die USA aus iranischer Sicht erneut bewiesen haben, dass sie unverbesserlich feindselig und unzuverlässig sind. Es gab von Anfang an Probleme damit, dass die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Das hat die Hardliner im Iran gestärkt, die sagen, es hat keinen Sinn, einen Modus Vivendi mit den Vereinigten Staaten zu suchen. Doch irgendwann wird die neue Führung im Iran aus der Not, vor allem der wirtschaftlichen Not, eine Reihe pragmatischer Entscheidungen treffen müssen. Sie hat den Krieg überlebt. Ohne wirtschaftliche Entlastung ist Frieden allerdings eine äußerst schwierige Angelegenheit.
Ich bin jetzt mit Harald Oberhofer verbunden. Er ist Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Guten Tag, danke für Ihre Zeit.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Oberhofer, wir wollen auch wieder mal etwas genauer in die Straße von Hormuz schauen. Dort hat zuletzt nach einem iranischen Angriff ein Containerschiff gebrannt. Die Crew hat das Schiff natürlich verlassen müssen. Sehen Sie dort in absehbarer Zeit wieder regelmäßigen Warenverkehr passieren?
Also im Moment sehen wir, dass die Straße von Hormuz praktisch geschlossen ist. Es gibt ganz vereinzelte Durchfahrten in den letzten Tagen. Aber im Moment ist aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung auch für die Schifffahrt das Risiko, beschossen zu werden, einfach viel zu groß, da durchzufahren. Was es benötigt, ist wiederum eine Rückkehr zum Waffenstillstand, Verhandlungen, damit für die Schifffahrt das sicherer wird und auch wieder mehr Verkehr möglich wird.
Sie sagen schon, viele Reedereien, darunter zum Beispiel auch Hapag-Lloyd, die haben uns zum Beispiel wissen lassen, dass sie alle ihre Schiffe ohnehin schon abgezogen hat und sowieso längst auf andere Routen ausweicht, eben wegen dieser massiven Unsicherheit. Welchen Preis hat das aber? Welchen Preis haben diese Umwege und werden wir das auch spüren?
Naja, zum einen muss man festhalten, dass eine komplett geschlossene Straße von Hormuz aktuell zumindest noch nicht vollständig kompensiert werden kann über andere Verladehäfen und dann Transportwege. Das betrifft, wie bereits in den letzten Monaten, natürlich vor allem die asiatischen Märkte, da ja, wenn wir jetzt auf die Energieträger schauen, bei Gas und Öl 80-90% der Transporte für den asiatischen Markt bestimmt sind. Insofern sind das natürlich Zusatzkosten und es fehlt auch eine Menge an Öl und Gas den Weltmärkten. Das hat ja in Asien in den letzten Monaten schon zu Problemen geführt. Für uns in Europa bedeutet es eher wieder, dass wir halt Preisunsicherheit sehen, dass der Ölpreis jetzt natürlich im Vergleich zu letzter Woche wieder gestiegen ist.
Genau, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Die Öl- und Ölprodukte sind essentiell aus dieser Region und der Ölpreis, Sie sagen schon, hat ja eher verrückte Sachen gemacht in letzter Zeit. Letzte Woche war er auf Vorkriegsniveau, jetzt geht es wieder nach oben. Gibt es da irgendeine Logik, der wir folgen können?
Das ist relativ schwierig im Moment einzuschätzen. Das hat auch damit zu tun, dass die aktuelle Entwicklung sehr stark von der Unsicherheit und diesen sich ständig ändernden Informationen getrieben wird. Letzte Woche, wie Sie gesagt haben, war der Ölpreis schon auf dem Niveau vor dem Krieg. Das ist insofern überraschend, weil die Straße von Hormuz ja nicht zurückgekommen ist zu den Kapazitäten vor dem Krieg. Wir haben in den letzten Wochen nur rund 25-30% des Schiffeinfahrten und Schiffausfahrten durch die Straße gesehen im Vergleich zur Vorperiode. Und es wurden ja auch Produktionskapazitäten in der Golfregion zerstört. Insofern war das positiv überraschend, dass der Ölpreis so weit nach unten gegangen ist, weil immer noch Kapazitäten, also Mengen dem Markt fehlen. Jetzt sehen wir wieder, es eskaliert und dann reagiert der Preis natürlich und geht nach oben.
Wie schaut es dann versorgungstechnisch aus? Welche Regionen leiden da am stärksten und ist Europa ja nicht direkt dabei unter den Top-Ländern, die da jetzt in einen Engpass kommen, oder?
So ist es. Wenn wir Zahlen von 2025 betrachten, dann hat die EU oder Europa 6,2% der Rohölimporte aus dieser Region bezogen. Ein Teil davon ist immer noch möglich über Pipelines, die jetzt zu anderen Häfen führen und sozusagen die Straße von Hormuz umgehen lassen. Wir sind nicht direkt betroffen, wir sind so wie alle betroffen vom Preiseffekt, also höhere Ölpreise spüren wir dann natürlich auch, haben wir die letzten Monate gesehen. Anders schaut das für die asiatischen Märkte aus, die sehr stark von den Ölimporten aus durch die Straße von Hormuz abhängig sind. Und da ist es vor allem China, Indien, Südkorea und Japan, die die größten Volumen an Öltransporte durch die Straße von Hormuz bisher bezogen haben.
Die Straße von Hormuz ist ein Pulverfass und möglicherweise eben auch wirtschaftlich gesehen ein Pulverfass. Erwarten Sie, dass es noch weiter eskaliert und welche Konsequenzen könnte das haben?
Also die politische Dimension ist natürlich wahnsinnig schwierig. Sie haben es davor auch erwähnt. Wir befinden uns in der gut zur Halbzeit des 60-tägigen Verhandlungsraums oder Verhandlungszeitraums, der gegeben wurde. Wir sehen keine substanziellen Fortschritte, im Gegenteil. Wenn wir uns ja vergegenwärtigen, die aktuelle Situation wurde ausgelöst dadurch, dass der Iran Schiffe beschossen hat, die sich nicht an die iranischen Anweisungen gehalten haben, also eine andere Route durch die Straße genommen haben, als vom Iran vorgegeben. Das ist ein ganz klares Zeichen des Irans gegenüber der Welt. Man will bestimmen, wie der Handel durch die Straße von Hormuz abgewickelt wird und das soll nach den iranischen Bedingungen passieren. Und wie wir auch gehört haben, ist das für die USA nicht akzeptabel. Und insofern ist das ein Knackpunkt, der sowohl militärisch als auch in den politischen Verhandlungen zentral sein wird.
Es bleibt uns also nichts weiter übrig, als weiter zu beobachten. Danke einstweilen für diese Einschätzungen, Harald Oberhofer, Ökonom beim WIFO.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir kommen zurück nach Österreich. Die Post zieht da nämlich eine zufriedene Bilanz über die Sonntagszustellung von Paketen. Vor fast 2 Jahren hat die teilstaatliche Post damit angefangen, zuerst in Wien und dann auch in anderen großen Ballungsräumen, Backerl eben auch am Sonntag zuzustellen. Aufregung gibt's rund um das Thema aber trotzdem, nämlich um die Idee der Paketsteuer. Michael Fröschl.
In ganz Wien, in Graz, Linz und seit kurzem auch in Salzburg stellt die Post Pakete auch am Sonntag zu, sagt Postsprecher Markus Leitgeb.
Das Angebot wird gut angenommen. Wir sind wirklich sehr zufrieden damit. Sie besprechen ja vor allem Online-Shops, Online-VersenderInnen an, die ihre Produkte so rasch wie möglich zu den KundInnen bringen möchten und auch bereit sind, einen gewissen Aufpreis zu zahlen, wenn das Paket am Sonntag kommen soll.
Die Höhe des Aufpreises gibt die teilstaatliche Post nicht bekannt. Man habe Gesamtverträge mit den großen Online-Versandhändlern, die die Sonntagszustellung nutzen, wie etwa Amazon. 32.000 Pakete werden an einem durchschnittlichen Sonntag ausgeliefert, die meisten davon in Wien. Das ist nur ein Fünftel der Paketmenge an einem Werktag. Trotzdem denke man über eine Ausweitung der Sonntagszustellung nach, sagt Leitgeb.
Wenn wir sehen, dass die 4 Städte, die wir jetzt haben, weiterhin gut laufen, gut angenommen werden, sind wir auch potenziell, wenn es Interesse unserer Versandkundinnen gibt, das muss man auch sagen, sind wir auch offen für weitere Landeshauptstädte oder Ballungsräume.
In Frage kommen etwa Innsbruck, Klagenfurt oder St. Pölten, aber ob und wann weitere Städte dazukommen, sei offen. Konkretes sei derzeit nicht geplant. Für die Sonntagszustellung wurde zusätzliches Personal aufgenommen. Die Einführung war anfangs umstritten. Unter anderem gab es Kritik von der Gewerkschaft. Die Post verwies darauf, dass Jobs geschaffen wurden und die regulären Pakete ohne den Aufpreis weiterhin nur von Montag bis Samstag zugestellt werden. Weiterhin umstritten ist in der Branche jedoch die neue Paketsteuer, die ab Oktober gilt, vor allem seitdem Ende vergangene Woche herauskam, dass die Paketsteuer mehr ausmacht als ursprünglich bekannt, nämlich 2,40 Euro pro Paket und nicht 2 Euro. Der Nationalrat hat die Paketsteuer am Freitag endgültig beschlossen. Davon erfasst sind alle großen Versandhändler ab einem Umsatz von 100 Millionen Euro. Da der Postmarktplatz Shopping.at unter dieser 100 Millionen Umsatzgrenze liegt, hofft die Post auf mehr Geschäft für diese Plattform, die nicht immer rund lief. Die Betroffenen von einem großen Versandhändler, wollen sich aber rechtlich wehren, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Rainer Will.
Große Händler bereiten Klagen vor, auch auf europäischer Ebene, und kleine, indirekt betroffene Händler werden ebenso all die rechtlichen Schritte, die möglich sind, prüfen.
Das Finanzministerium zeigt sich hingegen gelassen und ist überzeugt davon, dass die Steuer auch vor dem Europäischen Gerichtshof halten würde. Die Paketsteuer soll 280 Millionen Euro jährlich bringen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel mit 1. Juli zum Teil gegenfinanzieren.
Der Volkswagen-Konzern setzt seinen Schlingerkurs fort. Zumindest trägt die Konzernspitze nicht gerade dazu bei, klare Entscheidungen zu treffen oder solche zu kommunizieren. War vor kurzem noch von 100.000 wackelnden Jobs und 4 Werkschließungen die Rede, sagt VW-Chef Oliver Blume jetzt, dass es intelligentere Lösungen als Werkschließungen gäbe. Die Produktionskosten seien bereits deutlich gesenkt worden, sagt Blume der Bild-Zeitung. Klare Ansagen bleibt er wieder schuldig und das wiederum erzürnt den Betriebsrat. Andreas Jölli berichtet.
Der Volkswagen-Konzern sei am richtigen Weg, sagt VW-Chef Oliver Blume. Die Einsparungen an den deutschen Produktionsstandorten zeigen bereits Wirkung. Die Fabrikskosten seien im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20% verbessert worden. Aber die Kosten müssten weiter gesenkt werden. Ob durch Werkschließungen, lässt der VW-Chef allerdings offen. In der Bild-Zeitung sagt Oliver Blume, es gebe intelligentere Lösungen. Oder wie er kürzlich in einer Videobotschaft mitgeteilt hat.
Wir machen den Volkswagen-Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger. Wir reduzieren Komplexität, fokussieren unsere Technologien, richten Produkte, Entwicklung und Produktion noch regionaler in den Märkten aus, bauen Überkapazitäten ab, straffen unser Beteiligungsportfolio und verschlanken unsere Strukturen,
sagt Oliver Blume im typischen Managersprech, ohne konkrete Pläne zu nennen. Und das erzürnt den Betriebsrat noch mehr. Ein Ultimatum von Betriebsratschefin Daniela Carvalho ist ergebnislos verstrichen und solche Äußerungen in der Presse würden keinerlei Klarheit bringen, alles nur noch schlimmer machen. Daniela Carvalho sagte, es sei respektlos und unverantwortlich, die Belegschaft im Unklaren zu lassen und so in den Urlaub zu schicken. Faktum ist, Volkswagen produziert mehr Autos, als es verkauft, zu Preisen, die vor allem die Konkurrenz aus China weit unterbietet. Die Automobilindustrie beklagt auch immer wieder die hohen Standortkosten, den teuren Strom und die viele Bürokratie. Die Politik müsse das ändern. Und jetzt hat sich sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Debatte eingemischt. Im Sommerinterview des ZDF sagt Steinmeier, es gebe zwar Zusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaft, aber
nicht jede Misere in einem Unternehmen ist Folge von verfehlter Politik. Und ich glaube, bei VW weiß man auch, dass es auch Fehler im eigenen Unternehmen, Fehler in der Modellpolitik gab in den zurückliegenden Jahren, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Und das ist natürlich eine Situation, die beunruhigt, nicht nur an den VW-Standorten, sondern auch weit darüber hinaus.
Fehler in der Modellpolitik werden nun korrigiert. Der Volkswagen-Chef hat zumindest angekündigt, dass die Modellpalette verkleinert wird, damit sich die verschiedenen Marken nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Das ist zumindest ein etwas konkreter Zukunftsplan. Sonst bleibt es blumig.
Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand.
Und so blühen die Gerüchte über 4 Werke, die geschlossen oder an Rüstungsfirmen abgegeben werden könnten und mittlerweile 120.000 Beschäftigte, die ihren Job verlieren könnten.
In Thailand sind bei einem Brand mindestens 27 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden. Das Feuer ist in einem Pub in der Hauptstadt Bangkok ausgebrochen, in einer Gegend, die auch bei Reisenden sehr beliebt ist. Unweigerlich werden da Erinnerungen wach an den Brand in einer Diskothek in Grand-Montana in der Schweiz zum Jahreswechsel. Damals, wie auch jetzt bei dem Feuer in Thailand, dürfte leicht brennbares Material das Unglück noch fataler gemacht haben. Eva Pöcksteiner berichtet.
Der Pub Rong Biernalat Brao in Bangkok ist mit Plastikbändern abgesperrt. Davor liegen verkohlte Einrichtungsteile, Scherben und einzelne Schuhe. Ermittler inspizieren das Lokal und versuchen herauszufinden, wie es zu der Tragödie in der vergangenen Nacht kommen konnte. Laut Augenzeugen steigt während eines Auftritts einer Liveband aus einem Sicherungskasten in der Nähe der Bühne plötzlich Rauch auf. Kurz darauf fällt der Strom aus, es gibt eine Explosion und Feuer. Wegen leicht entflammbarer Decken und Dekorationsmaterialien breiten sich die Flammen rasch aus. Viele Lokalbesucherinnen und Besucher fliehen in den hinteren Teil des Gebäudes in Richtung Toiletten. Doch damit sitzen sie in der Falle. Es gab zwar Notausgänge, aber es ist unklar, ob diese klar markiert oder eventuell auch durch Hindernisse blockiert waren, so der Gouverneur von Bangkok. Die Notausgänge und mögliche Auslöser des Brandes sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einige Menschen werden noch vermisst. Ich suche meinen Junior, der Sänger ist, so diese Frau. Und auch einige seiner Musikerfreunde konnte ich bis jetzt nicht erreichen. Nach einer Dreiviertelstunde ist der Brand unter Kontrolle. Aber die Aufarbeitung und Aufklärung wird wohl noch lange dauern.
Die EU-Außenministerinnen und Minister üben vor ihrer heutigen Sitzung in Brüssel scharfe Kritik an der Siedlungspolitik Israels. Eine Einigung auf Sanktionen oder Handelsbeschränkungen gegen radikale israelische Siedler sind aber weiterhin nicht in Sicht. Aus Brüssel berichtet uns Tim Kupal.
Alle seien sich einig, dass die Situation im Westjordanland untragbar sei, sagt EU-Chefdiplomatin Kaya Kallas.
Everybody agrees that the situation in the West Bank is really untenable.
Die EU ringt um eine gemeinsame Israel-Position und bewegt sich dabei nicht vom Fleck. Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel bringt den Unmut vieler Außenministerinnen und Minister auf den Punkt.
Es ist der 100. Vorschlag, es ist nicht der 3. Vorschlag, es ist das 100. Mal, wo wir drüber reden, wie wir Druck auf Israel machen können, wie wir eine Lösung finden können. Und jedes Mal wird dann am Anfang war es immer, nein, geht nicht, wir brauchen Einstimmigkeit.
Für Handelsmaßnahmen wäre nur eine qualifizierte Mehrheit notwendig, also mindestens 15 EU-Länder und mindestens 65% der EU-Gesamtbevölkerung. Zur Stunde diskutieren die EU-Außenminister ein Papier der EU-Kommission, das mehrere Optionen auflistet, von Handelsbeschränkungen bis hin zu Importverboten von Produkten aus Siedlergebieten. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.
Sie wissen, dass insbesondere die zunehmende Aggression, Aggressivität, Radikalität von israelischen Siedlern und auch diese illegalen Besiedlungen ein Thema sind, das wir absolut inakzeptabel finden.
Ein Optionenpapier reicht nicht, kritisiert Österreichs Außenministerin die EU-Kommission.
Wir als Österreich sind der Meinung, dass alle Optionen diskutiert und geprüft werden, dass das alles am Tisch ist. Es braucht aber, um ernsthaft dann das auch prüfen zu können, einen Vorschlag mit einer wirklich soliden Rechtsgrundlage und mit einem soliden Rechtstext. Den haben wir nicht. Aber es ist kein Geheimnis, dass wir hier durchaus bereit sind, weiterzugehen.
Mehrere Länder stehen bei der Frage von Handelsbeschränkungen für Siedlerprodukte auf der Bremse. Darunter vor allem Deutschland. Außenminister Johann Wadephul.
Und ich denke, wir müssen darauf setzen, dass diese Gespräche jetzt mit der Regierung trotz des Wahlkampfes in Israel effektiv sind. Und darauf würde ich mich konzentrieren wollen.
Gegner von EU-Sanktionen argumentieren, Beschlüsse auf EU-Ebene vor den Wahlen in Israel würden letztlich nur Benjamin Netanyahu und seine Koalition mit Rechtsaußensiedlerparteien stärken. Einzelne Länder schwenken mittlerweile auf nationale Maßnahmen um, wie etwa Belgien. Belgiens Außenminister Maxime Prévot sagt, man habe sich dazu entschlossen, auf nationaler Ebene zu handeln, weil überzeugende europäische Positionen fehlen würden.
Nous avons décidé d'agir à l'échelle nationale par défaut depuis maintenant trop longtemps de position européenne qui soit convaincante.
Zusammengefasst, nichts Neues hier in Brüssel. Die Europäische Union bleibt in der Israel-Frage weiter gespalten.
Ich habe jetzt einen Sendungshinweis für Sie, themenrelevant und verwandt. Es geht auch um die Kriege in der Gegend rund und in und rund um Europa. Wie steht es nämlich um die Sicherheit Europas? Angesichts der zahlreichen Kriege im Umfeld eben hat die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik über diese Frage diskutiert.
Europa sei aufgewacht, aber noch nicht aus dem Bett herausgekommen. Mit diesem einprägsamen Bild wird das Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch der europäischen Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik beschrieben.
Und wenn wir dann nur mehr in regionale Interessen oder in nationale Interessen als Leitlinie verfallen, dann wird es sehr schwer, in Zukunft Sicherheit im großen Rahmen anzustreben und auch entsprechend umzusetzen.
Staaten wie Finnland, Schweden oder Polen hätten anders auf den russischen Angriffskrieg Russlands reagiert. Eine zentrale Strategie lasse Europa vermissen, aber...
Wir haben auch erkannt, dass wir hier in Europa, dass Kriege wieder möglich sind. Das war eine Grundannahme, die wir eigentlich ausgeschlossen hatten.
Dennoch habe Europa die Chance, zu einem großen Player weltweit zu werden, auch wenn die Phase der Unsicherheit noch eine Weile dauern wird.
Mehr dazu heute im Journal Panorama um 18.25 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Und wir schauen jetzt in die USA, wo völlig überraschend gestern der sehr einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham gestorben ist. Er hat als Falke gegolten, also als Vertreter einer aggressiven Außenpolitik, sowohl gegen Russland als auch den Iran. Bemerkenswert war sein radikaler Meinungsumschwung gegenüber Donald Trump. Und für den stellt Grahams Tod, zumindest vorübergehend, ein Problem dar, wie aus Washington Markus Müller berichtet.
Andere Zeiten, andere Standpunkte.
He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot. He doesn't represent my party.
Er schürt rassistische Vorurteile, ist ein fremdenfeindlicher, religiöser Fanatiker. Er steht nicht für meine Partei. Das sagte Lindsey Graham über Donald Trump im Jahr 2016, vor seiner Wahl zum Präsidenten. Vor einem Monat, nachdem Trump eine Wahlempfehlung für ihn ausgesprochen hatte, klang das dann ganz anders.
You're the gold standard in the Republican world. The most consequential endorsement, I think, in the history of politics.
Sie sind der Goldstandard in der republikanischen Welt. Ihre Unterstützung ist die folgenreichste Wahlempfehlung in der Geschichte der Politik. So Graham, der am Samstag völlig überraschend im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Sein radikaler Meinungswandel ist typisch für die Veränderung der republikanischen Partei und wie weit sich führende Politiker verbiegen mussten, um weiter das Gehör des Präsidenten zu finden. Und das hatte Graham bis zuletzt. Am Samstagabend, wenige Stunden vor seinem Tod, hatten die beiden das letzte Mal telefoniert, erzählt Trump, und ein Treffen für die nächsten Tage vereinbart.
He was like a member of the family to me. It's very tough, actually. He was a great politician, actually.
Wie ein Familienmitglied sei gewesen, ein großartiger Politiker. Graham war ein politisches Schwergewicht seit 1993 im Parlament, zuletzt Senator des erzkonservativen Staates South Carolina. Und so war auch seine Politik gegen Abtreibung für ein starkes und außenpolitisch aktives Amerika. Kurz vor seinem Tod war er aus der Ukraine zurückgekehrt. Das Land verliert mit ihm einen seiner wichtigsten Unterstützer. Das gilt auch für Benjamin Netanyahu in Israel. Amerika habe einen großen Patrioten verloren.
Yeah, I think America has lost a great patriot. Israel has lost one of the great champions of the American-Israeli Alliance.
Und einen großen Verfechter der amerikanisch-israelischen Allianz. Graham hat den Wandel in Richtung Donald Trump mitgetragen. Er hat sich aber inhaltlich gegen den zunehmenden Rechtsstrahl der Republikaner gestellt. Etwa als sich zuletzt einflussreiche rechte Podcaster als Fans von Adolf Hitler geoutet hatten.
I'm in the Hitler sucks wing of the Republican Party. What is this Hitler shit? I don't know. Anyway.
Er sei ein Vertreter des Hitler ist scheiße Flügels der Republikaner, sagte Graham. Durch seinen Tod werden wichtige Projekte des Präsidenten in Verzug geraten. Bis es einen Nachfolger gibt, wackelt die ohnehin knappe Mehrheit der Republikaner. Und ein weiterer republikanischer Senator, der 84-jährige Mitch McConnell, ist derzeit zu krank, um zu Abstimmungen ins Parlament zu kommen.
12 Uhr und 37 Minuten ist es schon in diesem Mittagsjournal. Was haben wir noch für Sie vorbereitet? Aus der Rubrik Gesundheit. Die Pensionsversicherungsanstalt ist zurückhaltend mit Informationen zur Einstufung von Menschen mit MECFS. Heute ist Welt-ADHS-Tag und immer mehr Erwachsene kommen drauf, dass sie das auch haben könnten. Und unsere Italien-Korrespondentin nimmt uns mit zu AIDA im Circus Maximus in Rom. Zunächst aber noch einmal Innenpolitik. Da soll der Pflegebonus verpflichtend werden. Soll heißen, dass das Geld, das der Bund den Ländern für den Bonus zur Verfügung stellt, zweckgewidmet wird und dann nicht, wie Salzburg das kurz vorgehabt hat, ausgesetzt werden kann. Diesen Plan hat Sozialministerin Corinna Schumann von der SPÖ gestern in der ORF-Pressestunde vorgestellt. ÖVP und NEOS zeigen sich offen dafür. Mehr von Eva Haslinger.
Das Geld für den Pflegebonus kommt vom Bund, ausbezahlt wird es von den Ländern. Derzeit ist es nicht zweckgebunden. Die Länder müssen es also nicht zwingend für den Pflegebonus verwenden. In Salzburg wollte man ihn Ende des Vorjahres abschaffen, rückte aber nach heftigen Protesten davon wieder ab. Jetzt soll das Geld zweckgewidmet werden, so zumindest der Plan von Sozialministerin Corinna Schumann. In der gestrigen Fernsehpressestunde sagt sie,
der wurde vereinbart auch mit den Ländern und jetzt gilt es, das noch einmal zu verstärken, indem wir diesen Pflegebonus auch gesetzlich absichern, damit es sicher ist, dass Pflegekräfte für ihre wirklich hochbelastete Tätigkeit auch diesen Bonus weiterhin kriegen und nicht die Frage besteht, habe ich eine Chance drauf oder nicht, je nach Bundesland.
Bei der ÖVP steht man dem Plan offen gegenüber, Sozialsprecher August Wöginger.
Prinzipiell ja, war es so angedacht, dass das natürlich direkt bei den Bediensteten ankommt. Also da sind wir jedenfalls diskussions- und gesprächsbereit.
Allerdings möchte Wöginger das gemeinsam mit anderen Maßnahmen umsetzen.
Nämlich, wir haben ja noch 100 Millionen als Offensivmittel, gerade jetzt auch mit dem Budget verabschiedet, was die mobile Hilfe und Betreuung anbelangt. Und 40 Millionen sind zusätzlich noch im Innovationsfonds vorgesehen, vor allem auch für den Ausbau der Digitalisierung in diesem Bereich. Also ich würde es schon als gemeinsames Paket auch sehen, inklusive was auch die Teile des Pflegefonds anbelangt.
Auch NEOS-Mandatarin Fiona Fiedler reagiert wohlwollend auf eine Zweckwidmung der Gelder für den Pflegebonus.
Prinzipiell ist es so, dass das Geld ja zweckdefiniert ist. Es fehlen uns nur die Verbindlichkeiten tatsächlich für die Länder. Und wir brauchen da einfach klarere Definitionen.
Hier müsste man nachschärfen, findet sie.
Die Länder vergeben das Geld so, wie sie es möchten. Sie haben einen Katalog, wo sie schauen können, von A bis Z, welche Projekte kann ich jetzt mit diesem Geld unterstützen. Und da müsste man halt wirklich im Finanzausgleich eine 15a-Vereinbarung machen. Da muss man halt wirklich schauen, dass man klare Verbindlichkeiten schafft und sonst fließt das Geld nicht. Also da sind wir durchaus dafür.
Der Pflegebonus ist während der Corona-Pandemie eingeführt worden als Ausgleich für die zusätzliche Belastung. Bei Vollzeitbeschäftigung beträgt er rund 2.200 Euro pro Jahr.
Rund 70.000 Menschen in Österreich sind an MECFS erkrankt. Das Erschöpfungssyndrom verläuft bei vielen so schwer, dass sie die Wohnung nicht mehr verlassen können oder sogar bettlägerig sind. Von der Pensionsversicherung PVA bekommen Betroffene häufig trotzdem weder eine Berufsunfähigkeitspension noch Pflegegeld zugesprochen. Stellt sich die Frage, welche Rolle die PVA-Führung beim Umgang mit Gutachten spielt. Ein Kollektiv aus ORF, APA und Dossier will dazu Informationen von der PVA bekommen, bekommt sie aber nicht oder nur sehr spärlich, wie Constanze Ertl berichtet.
Es beginnt schon Anfang des Jahres mit einer konkreten Frage. Wir wollen von der PVA wissen, welche Vorgaben, Materialien, Dokumente und Artikel über MECFS und Post-Covid die Chefärztinnen und Ärzte der PVA an Mitarbeiter und Gutachter weitergeben. Die Antwort der PVA fällt knapp aus. Es gebe keine inhaltlichen Vorgaben für Gutachter. Die Frage nach Materialien, Dokumenten oder Artikeln ignoriert die PVA. Übermittelt wird uns nichts. Ob die PVA damit ihre Verpflichtung nach Information der Öffentlichkeit erfüllt hat, das wird derzeit vor Gericht verhandelt. Ea Capella vom Magazin Dossier hat gegen den Bescheid der PVA eine Beschwerde nach dem Informationsfreiheitsgesetz eingelegt.
Es gibt sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass es eben nicht alles sein kann, was uns die PVA in dieser Anfrage geliefert hat. Es ist zum Beispiel bekannt, dass die PVA, also ihr chefärztlicher Dienst, an Schulungsunterlagen mitarbeitet. Das heißt, da muss es zumindest Wissen, Materialien, Sammlungen geben. Und es war einfach unplausibel für uns, davon auszugehen, dass das wirklich alles ist.
Bei der mündlichen Verhandlung, die dieser Tage am Verwaltungsgericht Wien stattgefunden hat, legt die Journalistin einen Newsletter vor, der uns zugespielt wurde. Alle Mitarbeiter der PVA werden darin über eine aktuelle Stellungnahme zur Krankheit MECFS der Deutschen Gesellschaft für Neurologie informiert. Die ist in der Fachwelt wegen ihrer Aussagen umstritten. Der Richter fragt bei der PVA nach, wer diesen Newsletter erstellt hat, erzählt die Journalistin Ea Capella.
Das war tatsächlich ein sehr spannender Moment, weil der Richter dazu spontan einen Mitarbeiter aus dem chefärztlichen Bereich der PVA, der bei der Verhandlung anwesend war, dazu befragt hat. Und auf die Frage des Richters, ob eben dieser Newsletter von seinem Bereich, vom chefärztlichen Bereich erstellt wird, hat der Mitarbeiter das bestätigt.
Damit steht fest, die Auskunft auf unsere Anfrage hat sich als tatsächlich nicht korrekt erwiesen, wie es der Richter formuliert. Denn der Newsletter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde vom chefärztlichen Dienst erstellt und wäre von unserer Frage umfasst gewesen. Ein halbes Jahr und einen Gerichtstermin hat es gebraucht, um diese Auskunft von der PVA zu erhalten. Die mündliche Verhandlung schließt der Richter mit einem Auftrag an die PVA. Sie muss dem Gericht jetzt alle Newsletter und Dokumente des chefärztlichen Bereichs zur Krankheit MECFS übermitteln. Ob es neben dem Newsletter noch weitere Dokumente gibt, wird sich also erst zeigen. Folgen. Die PVA hat 4 Wochen Zeit, den Auftrag des Gerichts zu erfüllen.
Von der hintergründigen Rechercheebene wollen wir jetzt auf die ganz praktische kommen und über jene Menschen reden, die da allzu oft allein gelassen werden. So schaut's aus. Bei mir im Studio hat jetzt Behindertenanwältin Christine Steger Platz genommen. Willkommen im Mittagsschnall. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Frau Steger, Betroffene vergleichen die Gutachtenpraxis oft mit einer Lotterie. Die einen bekommen Arbeitsfähigkeit bescheinigt, die nächsten Anspruch auf Pflegegeld, dann wieder nicht oder umgekehrt. Wieder anderen wird überhaupt Simulation unterstellt. Was berichten denn Ihnen Betroffene? Sind diese Gutachten wirklich so komplett willkürlich, wie es jetzt oft den Anschein macht?
Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es ein sehr, sehr prominentes Thema ist, das bei mir in den Sprechtagen, aber auch in Beratungsterminen und generell in allen Belangen, wo sich Menschen an unser Büro wenden, eine sehr große Rolle spielen und viel Raum einnehmen. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Vernetzungstreffen, das ich ja halbjährlich abhalte, in ganz Österreich unter diese Themen Schwerpunkte gestellt habe, nämlich der Zugang zu Leistungen und wie das aussieht, weil natürlich auch immer wieder kommt, das sind ja einzelne Wahrnehmungen, das sind einzelne Fälle, das ist kein Strukturthema, das sind sozusagen bei so vielen Zehntausenden Begutachtungen pro Jahr einfach ja, im Promillebereich. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wir müssen das systematisch auch ein wenig einmal dokumentieren und haben dieses Thema aufgegriffen, weil eben eine überproportionale Darstellung sozusagen dieser Themen in der Beratung da waren. Vor allem ja auch, weil es verwaltungsrechtliche Angelegenheiten betrifft und der Diskriminierungsschutz in Österreich ja auch bei verwaltungsrechtlichen Themen keinen Anknüpfungspunkt bietet. Also war es klar, dass es in meinem gesetzlichen Auftrag notwendig ist, hier auch einen holistischen Blick auf das Thema zu werfen. Und somit haben wir auch diese Themen aufgegriffen und dann in diesem Vernetzungstreffen uns angesehen.
Und machen wir es aber ganz konkret. Ja. Was wird Ihnen denn da geschildert? Was sind so die Hauptkritikpunkte, die passieren? Kurz zusammengefasst.
Die Hauptkritikpunkte betreffen mehrere Ebenen. Einerseits geht es natürlich auch darum, dass es um verschiedene Begutachtungen geht, was ja irgendwo Juristinnen würden sagen logisch ist, weil es ja unterschiedliche gesetzliche Materien sind, die davon umfasst sind. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass die betreffenden Personen das auch wie ein Bürokratiemonster auch beschreiben, dass man eben zu unterschiedlichen Stellen gehen muss, um in verschiedenen Bereichen Leistungszugang zu erhalten. Und in diesen Begutachtungen gibt es dann eben auch verschiedene Dimensionen, die man berücksichtigen muss. Einerseits geht es um den Umgang, Sie haben es erwähnt. Es geht aber auch darum, dass das medizinische Modell vorherrscht, also auch das Thema der Teilhabebarrieren nicht berücksichtigt wird ausreichend. Aber auch natürlich die Qualität der Begutachtung, die Qualität im Umgang, auch im Zwischenmenschlichen, das Thema auch, wie werden Informationen bereitgestellt, ist es auch in einer verständlichen Sprache, da spreche ich noch gar nicht von der Barrierefreiheit im Bereich unterstützte Kommunikation oder leichte Sprache. Es geht auch darum, dass es in einem sehr amtlichen Deutsch beschrieben wird und vor allem auch ist die Frage, können Menschen dann auch von ihren Rechten Gebrauch machen in der Rechtsmittelbelehrung?
Zuständig sind ja die Sozialversicherungen hauptsächlich und da scheint es aber mit der PVA, mit der Pensionsversicherung die größten Probleme zu geben. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also wir können feststellen, dass es grundsätzlich eben ein systematisches Problem ist. Also das betrifft jetzt nicht nur die Pensionsversicherungsanstalt, das muss ich einschränkend sagen, weil wir haben uns das angeschaut in allen Bereichen. Also einerseits, wo auch die Zuständigkeit gemeinsam Finanzministerium und Sozialministerium Service beispielsweise beim FLAG ist, also erhöhte Familienbeihilfe. Es geht ums Pflegegeld, es geht um IV- oder BU-Pension, aber auch generell um die Einschätzung gerade der Behinderung. Und da muss man sagen, dass es schon auch das Thema betrifft, dass es ein konsistentes und systematisches Problem ist, nämlich das Zusammenspiel aus Zuständigkeit, Rechtsgrundlage und Begutachtungspraxis.
Und da darf ich gleich einsteigen, da hätten Sie nämlich eigentlich schon eine Idee, wie man es wesentlich besser und vielleicht sogar günstiger machen könnte.
Wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass man eine ernsthafte Reform aufs Tapet bringt. Also ich möchte jetzt gar nicht genaue, konkrete Schritte vorgeben, weil das obliegt natürlich einerseits der Politik und der Verwaltung unter Einbeziehung, partizipativer Einbeziehung von Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen. Es ist ganz ein wichtiges Thema. Es gilt ja auch das Partizipationsprinzip nach der UNBRK. Aber wichtig ist vor allem, dass man eben klar macht, dass es eine Reform braucht, die eben auch Multiprofessionalität berücksichtigt, die eben auch Teilhabebarrieren berücksichtigt und vor allem auch nicht nur entlang von medizinischen Diagnosen arbeitet, weil klar ist, und das wird ja auch in diesen Recherchen der letzten Monate so deutlich, dass eben viele der Personen, die in argen Nöten sind, ja, dass diese Einschränkungen, die sie haben, nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Die Sozialministerin hat angekündigt, da tätig werden zu wollen. Ganz kurze letzte Frage. Glauben Sie daran, dass da sich jetzt was tun wird?
Ja, ich habe da großes Vertrauen auch in die Sozialministerin, weil ich denke mir, sie hat ja ganz deutlich gesagt, dass sie vorhat, dem Thema zu begegnen und die Probleme auch zu tackeln. Ich glaube, es wird eine große Kraftanstrengung brauchen, aber ich bin sehr zuversichtlich und wir werden natürlich auch sehr, sehr aufmerksam beobachten.
Sie werden das weiterhin beobachten, so auch wir. Christine Steger war das, Behindertenanwältin. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wir machen mit einem Gesundheitsthema weiter. Heute ist nämlich Welt-ADHS-Tag. Da geht es um die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die lange Zeit in erster Linie bei Kindern diagnostiziert worden ist. Inzwischen wird ADHS aber auch immer häufiger, bei Erwachsenen festgestellt. Besonders spannend, vielen Vätern und Müttern dämmert erst durch die Diagnose des eigenen Kindes, dass sie selbst auch betroffen sein könnten. Mehr von Miriam Steiner.
Es hat in meinem Leben sehr viel erklärt im Nachhinein. Bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Situationen, die mir schwerfallen.
Das ist Stefan, 45 Jahre alt und Vater von zwei Buben. Der Jüngere hat ADHS.
Und ich auch.
Auf die Idee, seine eigenen Symptome abklären zu lassen, ist der Vater während des Diagnoseprozesses seines Sohns gekommen. An das Gespräch mit der Kinderpsychologin erinnert er sich genau.
Als sie uns darüber berichtet hat, was er denn hat, was seine Verhaltensweisen sind, was typisch für ADHS ist, habe ich mir gedacht, okay, also alles, was Sie da gerade erzählen, das kenne ich auch von mir. Und dann sind wir dadurch drauf gekommen, dass ich mich auch testen lasse.
Der 45-Jährige ist bei weitem nicht der Einzige, dem es so geht, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater Ralf Gößler.
Ja, da habe ich ganz lustige Situationen schon erlebt. Und zwar habe ich da erlebt, Eltern oder Elternteile, die dann die Medikation der Kinder versucht haben, weil sie für sich selbst mehr oder weniger herausgefunden haben, es könnte doch sein, dass sie auch ADHS haben. Sehr viele Eltern haben dann ebenfalls eine Besserung bemerkt und die kommen dann auch zum Kinder- und Jugendpsychiater und sagen, Herrn, können Sie mich irgendwo hinschicken zu einem Arzt für Erwachsene, weil ich möchte mit dem meine Problematik besprechen und vielleicht auch eine Behandlung bekommen.
Der Arzt erklärt sich dieses Phänomen wie folgt. Einerseits ist ADHS zu einem hohen Grad genetisch bedingt. Außerdem weiß man heute viel mehr über ADHS als früher.
Also vor 10, 15 Jahren ist man davon ausgegangen, diese Problematik wächst sich aus. Ja, also wenn die Kinder dann älter sind und junge Erwachsene sind, haben sie das nicht mehr. Das weiß man mittlerweile, dass es nicht stimmt. Es verändert sich ein bisschen vom Erscheinungsbild her. Es ist vor allem so, dass dieses Zappelige abnimmt. Das weicht so einer inneren Unruhe. Aber diese Problematik, dass man sich schwer konzentrieren kann und dass man leicht ablenkbar ist, das bleibt.
Betroffene Erwachsene seien in ihrer Kindheit oftmals noch als schlimmes, zappeliges Kind abgestempelt worden, sagt Ralf Gößler.
Also wenn ich mich erinnere an meine Schulkarriere, wir haben natürlich solche Kinder in der Schulklasse gehabt. Nicht? Und ich würde sagen, einige davon hätte ich mit dem Wissen von jetzt eindeutig als ADHS-Kind identifiziert, aber damals gab es ja die Diagnose gar nicht.
Auch Stefan erkennt sich in seinem eigenen Kind selbst wieder. Dass beide ADHS haben, hat Vater und Sohn auf eine besondere Art zusammengeschweißt.
Als ich dann von der Diagnostik nach Hause kam und da meinte ich, na Julian, wie wäre das jetzt für dich, wenn ich es nicht hätte? Ja, und er meinte, wenn du die Diagnose jetzt nicht hast, Papa, dann wäre das, fände ich schon ziemlich blöd. Ja, weil ich habe eh das Gefühl, dass mich keiner versteht und dann würdest wenigstens du mich verstehen.
Die Diagnose hat somit für beide eine Erleichterung gebracht.
Und zum Schluss noch Kultur. Wer Oper besonders bombastisch liebt, ist diesen Monat in Rom gut aufgehoben. Weil die Sommerresidenz der Oper gerade umgebaut wird, gibt es wieder Vorstellungen im Circus Maximus. Bis inklusive 28. Juli steht noch 5-mal Giuseppe Verdis Aida auf dem Programm. Der zur Verfügung stehende Raum lässt freilich viel zu, ist aber auch eine ziemliche Herausforderung. Cornelia Wospanek war bei einer Generalprobe dabei.
Bevor es losgehen kann im Circo Massimo, ist am Samstag viel buntes Treiben zu sehen und zu hören. Denn das Publikum hier ist auch kein alltägliches. Nachdem Roms Oper in den letzten Sommern mit einem LKW in die Peripherien der Stadt gefahren ist, sind heuer Busse aus allen Stadtbezirken hierher gefahren. Um 5 Euro gab es das Busticket und die Eintrittskarte zu dieser Generalprobe. Denn die Oper, die soll bitte für alle sein.
L'opera sia di tutti.
Dafür nimmt das Publikum in Kauf, dass es keine Premiere sieht und hört, sondern eben die Generalprobe. Alles perfekt ist da noch nicht und auch die Umbauten nimmt man eher gemütlich. Wie bekommt man die Akustik hier perfekt hin? Für den Dirigenten Daniele Calegari ist das die größte Herausforderung, wie er sagt. In der Arena von Verona zu dirigieren sei etwas ganz anderes als hier, wo Orchester wie Interpreten Mikrofone benötigen und Verstärker. Das ist wie im Nebel zu fliegen. Ich werde sozusagen auf Sicht dirigieren müssen, denn die Akustik hier wird nicht gleich die sein, die wir wollen, wenn alles richtig eingestellt ist. Den Interpretinnen und Interpreten werden die Mikrofone auf die Stirn geklebt. Jelena Stikina, Yolanda Aujanet und Alexandra Kursak lösen einander an den Abenden in der Titelpartie ab. Sie und die anderen singen vor einer einzigartigen Kulisse und auf einer Bühne, deren Dimension alles zulässt. Regisseur Davide Livermore bringt seine Aida in der Ästhetik eines Monumentalfilms der 50er Jahre auf die Bühne, umrahmt von gewaltigen Videoprojektionen. Wer nimmt oder nahm da wo Anleihe, die Oper beim Kino, oder ist es nicht doch umgekehrt?
A dimensione di colossal.
Bevor es den Film gab, hat die Oper Monumentalwerke geliefert. Aida ist eines dieser Werke. Das sind große Inszenierungen, die etwas bedeutend Monumentales hervorgebracht haben. Aida, das sei schließlich keine Dokumentation über das alte Ägypten.
Non dimentichiamoci il fatto che Aida debba essere un documentario sull'antico Egitto. Non è così.
Sozusagen mit einem Monumentalfilm hat Roms Opernhaus seinen Sommer heuer eröffnet. Die Filmmusik zu Ridley Scotts Gladiator als Live-Konzert. Eine Carmina Burana steht am Ende an und dann gibt es auch noch eine Hommage an drei 80-Jährige, erzählt Opernintendant Francesco Giambrone. Edoardo Benato und Riccardo Cocciante, zwei italienische Popgrößen. Aber auch Patti Smith wird im Circo Massimo zu Gast sein.
Und wir gehen jetzt ins Nachrichtenstudio zu Eva Maria Fohn.
Neos-Chefin Beate Meindl-Reisinger weist Vorwürfe eines autoritären Führungsstils durch den ausgeschlossenen Abgeordneten Veit Dengler zurück. Die Neos seien eine liberale Partei und liebten leidenschaftliche Debatten, sagte Meindl-Reisinger in Brüssel. Sie bedauere den Vertrauensbruch Denglers, der zuletzt eine geheime Clubsitzung mitgeschnitten hatte. Ausschlaggebend für den Parteiausschluss dürfte unter anderem aber auch Denglers Forderung gewesen sein, der aus seiner Sicht zu hohen Parteienförderung im Budget für die kommenden beiden Jahre nicht zuzustimmen. Der Pflegebonus soll verpflichtend werden. Diesen Plan hat Sozialministerin Corinna Schumann von der SPÖ gestern in der Fernsehpressestunde vorgestellt. Konkret soll das Geld, das der Bund den Ländern dafür zur Verfügung stellt, zweckgewidmet werden. ÖVP und Neos zeigen sich gesprächsbereit. Der Pflegebonus beträgt rund 2.200 Euro pro Jahr bei Vollzeitbeschäftigung. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ ist an Krebs erkrankt. Er werde ab heute 3 Monate im Wiener AKH behandelt, bleibe aber im Amt, schreibt er in einer E-Mail an Medienvertreter. Die Behandlung könnte allerdings zu einer Verschiebung des einen oder anderen Termins führen. Es handle sich um ein Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs, für den es gute Heilungschancen gebe. Die EU-Außenministerinnen und Außenminister sind heute in Brüssel zusammengekommen. Auf der Tagesordnung steht die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Thema sind auch neue Sanktionen gegen Russland. Unklar ist, ob auch Strafmaßnahmen gegen Israel verhängt werden, als Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland. Die Positionen der einzelnen EU-Staaten liegen weit auseinander. Die EU stärkt die Rechte von Fluggästen. Die Nationalstaaten haben die Einigung von Parlament und dem Rat der Mitgliedsländer abgesegnet. Die bisherigen Entschädigungsansprüche bei von Fluglinien selbst verschuldeten Verspätungen ab 3 Stunden bleiben bestehen. Familienmitglieder dürfen gratis nebeneinander sitzen. Die Regelung muss jetzt im Amtsblatt veröffentlicht werden und tritt dann ein Jahr später in Kraft. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume droht mit dem Abbau von 50.000 Stellen weltweit. Die Gemeinkosten etwa für das Personal seien 20% höher als bei vergleichbaren Unternehmen, erklärte Blume in einem intern veröffentlichten Interview. Hinsichtlich kolportierter Werkschließungen meinte Blume, es gebe intelligentere Lösungen. Details nannte er aber nicht.
Und damit sind wir am Ende des Mittagsjournals und da kommen wir natürlich zum ausführlichen Wetterausblick. Jörg Stieber, nach der extremen Hitze im Juni haben die letzten Tage vergleichsweise angenehme Sommerwetter gebracht. Geht's in dieser Woche so weiter?
Nicht wirklich. Es bleibt zwar auch in dieser Woche sommerlich, allerdings ändert sich der Wettercharakter komplett. Die Luft wird feuchter, es wird zunehmend schwül und zur Sonne kommen ab morgen vermehrt teils kräftige Regenschauer und Gewitter. In Summe sind im Bergland gebietsweise größere Regenmengen zu erwarten. Heute Nachmittag bleibt es aber noch fast überall trocken, größtenteils auch sonnig. Am späteren Nachmittag und am Abend sind dann vom Tiroler Alpenhauptkamm über die Lienzer Dolomiten bis zu den Karnischen Alpen einzelne Wärmegewitter möglich. Teilweise weht lebhafter Nordwind und die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad. In Ferlach übrigens ist die erste Hitzewelle noch immer nicht beendet. Seit nunmehr 26 Tagen liegt die durchschnittliche Höchsttemperatur hier bei 32,7 Grad.
Morgen geht's also weiter oder beginnt eine Zeit von Regen und Gewitter. Lässt sich sagen, wo es besonders schlimm werden wird?
Ja, in Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg sowie rund ums Salzkammergut ziehen schon in der Früh und am Vormittag Regenschauer ein paar Gewitter durch. Sie werden am Nachmittag wieder weniger und es lockert auf. Sonst ist es bis Mittag noch meist trocken und zeitweise sonnig. Dafür bilden sich am Nachmittag gebietsweise Regenschauer und Gewitter, die durchaus kräftig werden können. Es wird schwül bei Höchstwerten zwischen 24 und 31 Grad. Im Osten werden es bis zu 33.
Das war's für heute mit dem Mittagsjournal. Rainer Ploberger Technik, Franz Renner in der Regie und Stefanie Liotolter am Mikrofon sagen vielen Dank fürs Zuhören. Es ist gleich Punkt 1.